Deutschlandfunk, eine Welt.
Wir bleiben bei der Bedeutung der Wagner-Truppen für das Ausland im Ausland. Zur Strategie des Kremls gehörte es ja in den vergangenen Jahren, Einfluss in strategisch wichtigen Regionen auch mit Hilfe eben der Söldnergruppe zu sichern oder den Einflussbereich zu erweitern. Bettina Rühl arbeitet als freie Journalistin in Afrika und ist gerade auch in Länder gereist, wo die Wagner-Gruppe aktiv ist. Mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden. Schönen guten Tag, Frau Rühl.
Guten Tag.
Frau Rühl, nun haben die Wagner-Söldner nicht nur in der Ukraine an vorderster Front gekämpft, sondern sie sind seit Jahren weltweit für den Kreml im Einsatz, in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, aber auch in Westafrika. Welche Funktion haben diese Söldnergruppen dort für die jeweiligen Regierungen bzw. Regime?
In jedem Land ist es etwas unterschiedlich. Also die Zentralafrikanische Republik ist eigentlich das einzige Land, wo die Wagner-Söldner einem gefährdeten Regime dabei helfen, an der Macht zu bleiben. Also da sind Wagner-Söldner seit 2018 und haben Präsident Touadera 2021 auch wirklich geholfen, gegen Rebellenangriffe an der Macht zu bleiben. In Mali ist es anders. Also da ist nicht eigentlich die Regierung bedroht, sondern versucht mit Hilfe jetzt von Wagner gegen islamistische Gruppen im Land zu kämpfen. Und da kann man eigentlich nur einen Begriff verwenden, den der Kollege Kellermann eben schon gesagt hat. Also da verbreiten sie im Grunde in diesem angeblichen Antiterrorkampf Terror gegen die Zivilbevölkerung. In anderen Ländern, also im Sudan, haben sie auf Seite dieser Rapid Support Forces gekämpft. In Mosambik haben sie mal versucht, islamistische Rebellen im Schach zu halten. Da waren sie aber nicht erfolgreich und dann nach wenigen Monaten wieder abgezogen. Und in Libyen zum Beispiel haben sie auf der Seite von Haftar, also einem Gegner der UN-anerkannten Regierung, gekämpft, waren da letztlich, muss man sagen, auch nicht erfolgreich. Sie haben versucht, für Haftar die Hauptstadt Tripolis zu erobern. Das haben sie nicht geschafft. Also die Situation ist in jedem Land etwas unterschiedlich. Einheitlich ist, dass sie eben mit größter Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vorgehen. Und das kann man ganz besonders jetzt auch in Mali beobachten.
Ja, bleiben wir noch mal beim Stichwort Mali. Sie waren unlängst dort in Westafrika, wo die Militärjunta die frühere Kolonialmacht Frankreich aus dem Land geworfen hat. So muss man es ja sagen. Nun geht es derzeit gegen die verbliebenen westlichen Truppen. Und in dieses Vakuum sind dann eben die Wagner-Einheiten gegangen. Was ist, Sie haben gerade schon von Terror gesprochen, was ist über Ihre Einsätze dort in einer Region, wo der Westen gegen den islamistischen Terrorismus kämpft, bekannt?
Ja, also der Westen hat da eine etwas andere Rolle. Also er kämpft nicht aktiv gegen den Terror. Das ist tatsächlich ein Vakuum sozusagen, was Frankreich hat gegen Terrorgruppen gekämpft, ist aber in diesem Zerwürfnis abgezogen. Es gibt eine Region, wo die Armee sehr massiv mit Wagner-Söldnern vorgeht. Und das kann man, glaube ich, gar nicht anders nennen, als dass da ganze Dörfer ausgelöscht werden. Das führt zum Teil dazu, dass da punktuell die Armee Erfolge erzielt, also dass islamistische Gruppen auch zurückgedrängt werden. Das sind aber alles keine Erfolge, die diese Regionen auch nur dauerhaft stabilisieren. Das heißt, die malische Armee, der malische Staat geht nicht in diese eroberten Gebiete zurück, kommt nicht mit Dienstleistungen zurück und so weiter, sondern letztlich kommen dann die islamistischen Gruppen auch bald wieder zurück in diese Regionen. Also der Preis ist sehr hoch auf dem Rücken der Bevölkerung, führt aber letztlich meiner Beobachtung nach nicht dazu, dass Mali, dass die Regierung sich dauerhaft stabilisieren würde.
Jetzt haben Sie schon von der Bevölkerung gesprochen. Wie reagiert die auf die Präsenz der Wagner-Truppen im Land?
Das Land ist groß und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, also auch jeweils abhängig tatsächlich von der Geografie, wie nah oder wie weit entfernt sind die Menschen von dem, was sich da abspielt. Informationen darüber sind schwer zu bekommen. Die Regierung offiziell bestreitet überhaupt, dass Wagner im Land ist und spricht nur von offiziellen russischen Soldaten. Insgesamt scheint die malische Regierung und scheint auch Russland, scheint die Wagner-Söldner, also die eben nicht so genannt werden, aber doch großen Rückhalt in der Bevölkerung zu haben. Einerseits, aber andererseits ist eben halt auch nicht so sehr viel bekannt. Und Im Norden, also da, der auch sehr umstritten und umkämpft ist, da ist die Bevölkerung auch eher gegen die Regierung. Also das kann man nicht so einheitlich für dieses Land sagen. Und was man auch wirklich sagen muss, das ist eine typische Rolle eigentlich auch von Wagner, dass sie die Regierung bei Desinformationskampagnen unterstützen. Das ist auch in Mali so. Berichte über Menschenrechtsverletzungen werden in aller Regel abgetan als Lügen des Westens, als Desinformationskampagnen auch der Vereinten Nationen. Und es wird eben andersrum, dann werden konterfalsche Informationen sozusagen auch über die Vereinten Nationen verbreitet, dass sie die Terrorgruppen unterstützen und so weiter, sodass die Bevölkerung ziemlich klar scheint es im Moment in manchen Regionen noch hinter diesen Operationen steht und auch eher sagt, naja, die ganzen Getöteten, das wird schon die richtigen getroffen haben, also eher dem Narrativ der Regierung da folgen.
Nun ist ein Zusammenbruch des Wagner-Imperiums, wenn man es denn so nennen will, ja nicht unwahrscheinlich, zumindest denkbar im Laufe dieser Auseinandersetzung, im Laufe dieses Machtkampfes. Müsste dann auch die malische Militärjunta um die eigene Macht fürchten?
Das glaube ich nicht. Also das, was für Mali, glaube ich, am hilfreichsten war, tatsächlich war militärisches Gerät aus Russland, also viele Hubschrauber, viele Kampfflugzeuge. Das hat die Armee tatsächlich in die Lage gesetzt, massiver vorzugehen. Aus meiner Wahrnehmung ist diese große Brutalität der Wagner-Gruppen eher destabilisierend, weil das natürlich die Bevölkerung in diesen Regionen auch eher in die Arme der islamistischen Gruppen treibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn, also die malische Armee ihrerseits nämlich geht bei weitem nicht derart brutal vor. Und so, dass ich mir vorstellen könnte, wenn wieder etwas militärischer gekämpft wird und nicht einfach bloß durch die Ausübung von Terror, dass das eher stabilisierend als destabilisierend wirken würde.
Einschätzungen waren das von Bettina Rühl. Sie arbeitet als freie Journalistin in Afrika und war zuletzt unter anderem auf Recherchereise in Mali. Besten Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.